Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 26. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir reden heute über den Dokumentarfilm eines amerikanischen Oscar-Preisträgers über einen gefallenen deutschen Weltstar. Boom Boom, The World vs. Boris Becker bei Apple TV+. Weiter geht es mit einer deutschen Serie über Liebe und künstliche Intelligenz, Tender Hearts bei Sky und Wow. Und dann noch einmal Apple TV+ mit der sehr interessanten französisch-japanischen Serie Drops of God, eine Dramaserie über Weinexperten mit vielen, nun ja, Überraschungen. Eine unserer üblichen Überraschungen nehme ich heute schon mal vorweg und das sind unsere kurzen Screenshots am Ende. Wir reden über meine späte Sensationsentdeckung der Serie Fleischmann is in Trouble bei Disney+, über Transatlantic bei Netflix, über A Town Called Malice bei Sky und über Raue der Restaurantretter bei RTL. Ein volles Programm also. Daher lasst uns gleich direkt loslegen, lieber Jan, mit Boris Becker. Boom Boom, The World vs. Boris Becker, das war ja mein Themenpick für diese Podcast-Folge. Und meine Eingangsfrage an dich, gab es denn vor der Ansicht dieses 4 Stunden langen Films etwas, das du gern noch über Boris Becker wissen wolltest?
Nein. Ich will gar nichts eigentlich über Boris Becker wissen. Diese Figur geht mir wirklich richtig. Ich habe auch diese ganzen Prozessgeschichten jetzt in den letzten 2-3 Jahren und sowas, ich habe das immer mitbekommen. Es war aber immer eher anstrengend und hat mich immer eher genervt, wenn es dazu irgendwelche Nachrichten gab oder irgendwelche Texte oder längeren Porträts, die habe ich nicht gelesen. Also mich interessierte eigentlich gar nicht über, bis mal abgesehen davon, was er mir in meiner eigenen Jugend bedeutet hat, weil es der erste große Sportstar war, eigentlich, der mir persönlich nahegegangen ist.
Das heißt, du hast dich auch geärgert, als ich meinen Pick hatte, dass wir über den da doch recht langen Dokumentarfilm in 2 Teilen reden wollen?
Bisschen, ja, zumal ich auch darüber nicht berichtet habe. Ich habe es, glaube ich, sogar erst spät angeboten, weil ich keinen Bock drauf hatte. Mhm. Aber wir sprechen ja darüber gleich, also ob ich vielleicht doch eines Besseren belehrt wurde von durch deinen Tipp, ob es mir was gebracht hat.
Und
ob
ja, ich frag dich einfach jetzt schon mal vorab. Nicht, dass du jetzt den Film direkt bewertest, aber ob du überrascht warst davon in irgendeiner Form.
Nee.
Du warst nicht überrascht.
Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Überraschung du meinst, von der Qualität der Dokumentation oder von dem Wissensstand, der da darin weitergeleitet wird. So klar, ich wusste vieles nicht von dem, was da erzählt wurde. Und es ist tatsächlich ein neues Licht, in dem Boris Becker jetzt auch bei mir steht. Also kein komplett neues, aber so, weißt du, so 3 Watt gedimmt in eine oder andere Richtung kann ich noch gar nicht beurteilen.
Also was mich dazu bewogen hat, dass ich gesagt habe, ich will mir den Film unbedingt angucken, wobei ich auch nicht wusste, dass er 4 Stunden lang ist. Also der 2 Dokumentarfilme, so 1:50. Was ich von vornherein interessant fand, war, dass der von Alex Gibney ist. Das ist ein sehr, sehr renommierter amerikanischer Dokumentarfilm.
Oscar-Preisträger,
hat einige, wie heißt der Film? Taxi zur Hölle, ne? 2008, über so ein Abu Ghraib, glaube ich, ne? So eine Foltergeschichte.
Ja.
Also ein sehr engagierter Typ, mittlerweile Ende 60. Und ich fand es mal sehr interessant, dass man, wir gucken ja immer so aus deutscher Perspektive auf Boris Becker, dass es mal jemand sehr Kluges und Renommiertes aus dem Ausland macht. Also sozusagen eine internationale Perspektive. Und das fand ich an dem Film sehr interessant. Und ich muss auch sagen, das muss ich auch nach der Ansicht des Films gucken. Aber was ich interessant fand, war, dass es gar nicht so sehr ein Film ist, der jetzt diesen Steuerskandal und diesen Prozess total im Mittelpunkt steht, weil in dem Teaser, in dem Pressetext davor war eben zu lesen, ja, der hat ihn über 3 Jahre begleitet, hat lange Interviews gemacht und letztendlich war es wahrscheinlich immer nur ein paar Stunden langes, ein einzelnes Interview 3 Jahre vor dem Prozess und dann nochmal, ich glaube, und das ist natürlich spektakulär, hat den, glaube ich, 2 oder 3 Tage in London nochmal besucht für mehrere Stunden und mit ihm gesprochen, 2-3 Tage vor dem Prozess, also wo das Urteil dann auch gefällt wurde, ne, dass er in den Knast muss. Und das ist natürlich erstmal eine super Prämisse für so einen Film. Und was mich aber überrascht hat, war, dass das gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, bis auf die letzten 20, 30 Minuten, sondern es ist eigentlich ein toller Tennisfilm, eigentlich ein toller Sportfilm.
Also es ist tatsächlich das, was mich an dem, ich weiß gar nicht, ob wir die Handlung nochmal erzählen müssen von Boris Becker, weil die halt für viele Leute so auf der Hand liegt, aber das ist auch das, was mich an diesem Film, an dieser Serie, an diesem Zweiteiler, der ja irgendwie der
ja, anderen Ort... Zwei, Doku-Zweiteiler, ja.
Genau, aber der wäre ja, den kannst du genauso gut auf 8 Teile stückeln und so weiter.
Klar.
Das Format ist da echt egal. Also was mich daran so überrascht hat und was mich auch fasziniert hat daran am Ende, ist, dass... der Sport nicht den Charakter der Protagonisten, ich kann mal ruhig in der männlichen Form sagen, weil es kaum Frauen gibt, die darin vorkommen, determiniert, sondern die Charaktere determinieren den Sport. Also man guckt sich eigentlich gar nicht so sehr den Sport an und erfährt dadurch den Sportler, sondern man schaut sich den Sportler an und erfährt dadurch den Sport. Und das ist, glaube ich, das Beste, was eine Sportdoku leisten kann. Also das macht der Gebner hervorragend. Und es ist natürlich, also fachlich, technisch, ästhetisch und sowas ist der ohnehin eine glatte Eins.
Ja.
Hat dabei aber auch noch eine Person, die so viel zu geben und so viel auszudrücken hat, also auch wenn er eher ein schlichtes Gemüt ist eigentlich, hat Boris Becker unglaublich viel in sich drinstecken und sagt ihm das auch und sagt es ihm sowohl im Interview als auch in den Bildern, die gezeigt werden.
Ja, also ich finde, der Film lebt natürlich von seinen Protagonisten. Der Gibney hat einfach super Gesprächspartner. Der hat sie alle, die großen Gegner von Boris Becker und natürlich ihn selbst, alle vor der Kamera. Also John McEnroe ist ein sensationeller Gesprächspartner. Björn Borg, Mats Wilander, der Djokovic ist dabei, also weil der Becker den ja später noch trainiert hat, da kommt ein bisschen später. Ich finde auch Barbara Becker, also seine Ex-Frau, ist eine ganz kluge und tolle, also weil du gerade sagst, sind fast nur Männer, also sie ist logischerweise eine Frau und sie bietet eine ganz tolle, reflektierte Perspektive auf diese ganze Lebensgeschichte.
Ich habe mich immer gefragt, was diese tolle Frau mit so einer Knalltüte will, wie Boris Becker.
Ja, aber die Knalltüte, er ist ja nicht nur Knalltüte, weil ich finde, was der Film schon auch super transportiert, ist, warum der Boris Becker praktisch 85, also ab diesem Wimbledon-Sieg, wo er praktisch aus dem Nichts kam, so ein Weltstar geworden ist. Ne? Es ist ja nicht nur, dass er der jüngste Wimbledon-Sieger bis heute aller Zeiten ist und der erste ungesetzte Spieler und so weiter, was hier in Deutschland natürlich für eine Sensation gesorgt hat. Und der erste Deutsche war er, glaube ich, auch, ne? Ich weiß es gar nicht. Bis auf die, keine Ahnung, 20er, 30er Jahre. Ist auch egal. Ja. Aber was der Gibney halt transportiert in dieser internationalen Perspektive, ist, dass der Typ einfach, ich glaube, an einer Stelle heißt es, der Typ war halt genauso bekannt wie Michael Jackson und Madonna, weil er halt dieses Rock'n'Roll-Tennis gespielt hat, dieses kraftvolle Tennis und weil er eben ein Charisma hatte als dieser junge Siegfried. Es gibt ja auch mal so Siegfried-Szenen.
Ja,
gut, das müssen die Amis wahrscheinlich machen, dass wenn es um deutschen Helden geht, dann wird noch so ein Stummfilm von 24, Fritz Lang, glaube ich, was, so gegengeschnitten. Aber ich finde, was der Film gerade in dem ersten Teil, Triumph, die sind ja Triumph und Disaster betitelt, so Shakespeare-esk, transportiert, ist praktisch, dass der Typ wirklich unfassbar viel Charisma hatte. Und also mitreißendes Tennis gespielt hat und auch als Typ irgendwie mitreißend war. Und vielleicht ist es ja dabei auch von Vorteil, dass man ihn nicht so verstanden hat vielleicht.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es Charisma nennen darf. Ich glaube, oder sollte, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde nicht, also für mich ist es kein Charisma, für mich war es einfach, dass er extrem exzentrisch und exaltiert und war und eine Person, die überhaupt keine Impulskontrolle kennt. Und das ist im Rampenlicht eher ungewöhnlich. Die meisten Leute, die im Rampenlicht stehen, die werden gecoacht, die werden gebrieft, die werden darauf eingestellt, bei denen wird der Duktus geschliffen, alles an denen wird halt PR-gerecht zurechtgestutzt. Und obwohl er so zwei starke Persönlichkeiten im Hintergrund hatte mit Jon Tiriak und Günter Bosch, die ihn halt geformt haben oder versucht haben zu lenken, hat er immer alles rausgeblasen, was in seinem ständig geöffneten Kanister hochentzündlicher Materie gelagert hat.
Ja, schön, ja.
Und der hat nie eine Schranke vorgesetzt, also sich selber eine Schranke vorgesetzt. Und deswegen war der sogar, ich finde nicht, dass es Charisma ist, sondern das ist einfach so ein Vulkan, der ständig gebrodelt hat.
Ja.
Und er sagt ja auch in dieser Serie, in diesen beiden Filmen, die sehr chronologisch vorgehen, dass er teilweise auch sich selbst bewusst an den Rand der Explosion gebracht hat, dass er sich selber immer so beschimpft hat und so gestikuliert und geschrien hat auf dem Platz, um sich selber an einen Punkt zu bringen, wo er kurz vorm Kippen ist, weil ihn das motiviert und weil er auch über diesen Punkt hinausgehen wollte. Also von daher, was ich schon meinte, so, er ist eine unglaublich interessante Persönlichkeit, aber Aber er ist kein Charismatiker, sondern er ist jemand, der sich der Kamera bedingungslos ausgeliefert hat und dem Publikum bedingungslos ausgeliefert hat. Und das kritisiere ich halt auch an ihm. Also deswegen war er mir halt auch immer so ein bisschen zuwider. Auch in seinen Folgen war er mir immer so ein bisschen zuwider.
Ich muss gerade dran denken, klar, Impulskontrolle und dieses Echte, weil man ja oft auch im Zusammenhang mit Fußball davon redet, dass heute alles glattgebügelt ist und alle sind mediengeschult und so weiter. Vielleicht war es auch ein Stück weit noch die 80er Jahre oder 90er Jahre, wo eben überhaupt im Sport vielleicht noch ein bisschen mehr rausgelassen wurde als heute in der Zeit der PR-Fachleute.
Auf jeden Fall.
Aber ja, vielleicht ist es auch im Tennis, weil man die Leute halt so gut beobachten kann, weil man diese Pausen zwischen den Ballwechseln und wo du gerade sagtest, Impulskontrolle. Ich hatte das fast vergessen. Das ist ja mit diesen meisten großen Boris Becker-Matches so, dass man sie irgendwie gesehen hat und sich dran erinnert. Ich hatte dieses Finale, was er gegen Michael Stich in Wimbledon verloren hatte, gar nicht mehr in Erinnerung, weil da hat er ja nur noch gezetert, die ganze Zeit sich beschwert und mit sich selbst gesprochen, wo er dann auch sagt, aus heutiger Sicht, da ist er überhaupt nicht stolz drauf und sich ein bisschen geschämt hat. Ich glaube, so einer der wenigen so selbstkritischen Momente, also wobei er ist schon auch selbstkritisch, er muss es ja sein, 2 Tage vor Verurteilung.
Ja.
Es gibt ja sogar eine Stelle, da weint er in einem Interview.
Ganz am Anfang sogar.
Aber das ist ein Schnitt, also das ist ja eine dieser typischen Methoden im Dokumentarfilm, dass man immer schon mal so die Highlights in den ersten Minuten schon mal voranstellt, was ich eigentlich schrecklich finde, dem hat sich der Gibner ja da auch ausgeliefert, aber ich finde, es geht immer noch ganz gut. Ne? Später ist dann nochmal das Originalweinen in der
Zeit. Ja, aber das liegt die Messlatte halt auf eine bestimmte Höhe, dass man ihn, weiß nicht, 20 Sekunden läuft sie und es ist ja auch witzig, du siehst ja in diesen beiden Sequenzen, in denen er interviewt wird, die irgendwie so 3 Jahre auseinander sind, liegen, hast du auch das Gefühl, er ist ungefähr 25 Jahre gealtert. Also in dem einen sieht er echt fresh aus und trägt er auch jetzt immer nur Maßanzüge und es also gibt sich extrem viel Mühe mit seinem Äußeren, mit seiner Oberfläche. Und da wirkt er total derangiert und seine Haare sind weiß geworden. Also vielleicht hat er sie so gefärbt oder nicht mehr gefärbt, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich so ein Sprung wie Leute, die halt irgendwie so Kriegserlebnisse hatten. Und das ist wahrscheinlich auch, der befindet sich permanent in so einem inneren Krieg mit sich und mit der Welt.
Ja.
Und das ist, deswegen ist das eine Dokumentation, die ihn behandelt, auch immer so ein bisschen Kriegsgebiet. Also es ist immer all in. Es sind immer 100% Emotionen. Und es ist immer, es geht nie so, dass zwei Menschen in dieser Doku irgendwas miteinander zu tun haben. Und es geht einfach nur um ein Tennisspiel oder es geht einfach nur um eine Ehe oder es geht einfach nur um Geschäftsabschluss oder sowas, sondern es geht immer um alles.
Und dazu passt ja auch, ich fand das ein sehr interessantes Stilmittel, dass ja diese ganzen Kombattanten, also diese ganzen Gegner ja immer so, also die Tennismatches werden mit so, ich glaube, es ist alles Italo-Western-Musik unterlegt.
Oft zumindest, ja.
Ich weiß nicht, ob es immer Italo ist.
Also es ist immer ist Sergio Leone, auf jeden Fall.
Ja?
Habe ich gelesen, habe ich nicht rausgehört. Also
aus Sergio Leone, oder meinst du es Ennio Morricone? Wahrscheinlich sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Ja. Und dann werden immer diese Spieler so wie in so einem Standbild kurz so eingeblendet im Stil von so Wanted-Plakaten irgendwie so aus Western. Fandst du das irgendwie ein passendes Stilmittel? Weil es ist ja eine sehr ungewöhnliche Musik, also Italo-Western-Musik. Da sind ja oft auch so Mariachi-Sequenzen drin. Fandst du das ein gelungenes Stilmittel, um so Matches oder Spieler einzuführen?
Ist ja, also ich glaube, der Duellbegriff passt ja auf kaum eine Sportart mehr als, als aufs Tennisspiel, wo sie ja sogar aufeinander schießen, wenn man so will, und das mit Bällen, die irgendwie über 200 Stundenkilometer fliegen. Finde ich, also ist jetzt nicht so, ist jetzt, glaube ich, kein sensationeller Move und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht auch schon mal jemand anders gemacht hätte und sei es in der Sportreportage oder sowas mal so ein Tennismatch als Duell unter Cowgirls darzustellen. Aber es ist so, mich hat es überhaupt nicht gestört. Mich hat überhaupt ästhetisch an diesen beiden Filmen überhaupt nichts gestört.
Ja.
Es war alles, ist eine ganz runde Sache. Und wir haben jetzt auch, wir haben gar nicht so viel über den Inhalt erzählt, wie es läuft, sondern eher ja über die Ästhetik und die Intensität der Charaktere. Und ich finde es auch gut, wenn wir jetzt nicht erzählen, wie die genau aufgebaut ist bei fast 4 Stunden Doku, weil man die wirklich, du kannst einsteigen, du lernst die Leute früh kennen und verfolgst sämtliche Charaktere darin mit einer großen Intensität und mit einer großen Leidenschaft, weil der Gibney das mit einer großen Leidenschaft verfolgt. Also ja. Man merkt, dass er Bock hat auf dieses Thema und nicht nur Bock darauf hat, sich noch einen Oscar abzuholen oder sowas, sondern der ist wirklich, der ist Fan von seinem Film und das merkt man dem an und das ist toll.
Und das ist auch einfach so, auch so typisch für einen amerikanischen Filmemacher. Die sind ja fast immer große Sportfans. Es gibt ja fast keine Künstler in den USA, die irgendwie kein Interesse am Sport haben.
Echt? Das ist aber eine kühne These.
Ja, doch. Also die Begeisterung für Sport als als Lebensphilosophie,
ja,
ist auf jeden Fall in der amerikanischen Kultur, vielleicht auch sogar in der angloamerikanischen Kultur, viel, viel ausgeprägter als hier. Wir haben ja hier diese Tradition, dass man als Intellektueller gern auch mal mit Sport nichts anfangen kann oder sogar ein bisschen spöttisch darauf herabblickt. Mhm. Hat sich natürlich auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren geändert. Ne? Fußballbücher sind mittlerweile, werden im Feuilleton besprochen und so weiter. Aber in Amerika, also ob es jetzt schon von Hemingway und seinem Boxen und so weiter, war immer Sport ein wichtiger Teil der Lebensphilosophie. Und ich finde diese Begeisterung, die merkt man eben auch dem Gibney an, wenn er diesen Film macht. Und das tut dem Film unheimlich gut.
Ja, es ist tatsächlich jetzt, wo du sagst, so, es ist ein Vorurteil, aber ich denke, wenn du irgendwie mit Lars Eininger oder Nina Hoss redest oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sagen so, ich mache nicht mal Sport. So, ich will
ja, oder gehen joggen oder Yoga machen.
Vielleicht
oder so, sowas. Aber ja, nichts Konfrontatives. Ja. Aber ich wollte dich immer fragen, weil ich musste daran denken, warum ist eigentlich Tennis so, weil ich habe natürlich früher diese Boris Becker Matches auch gesehen und habe auch mal Tennis gespielt, als ich als Jugendlicher, aber ich weiß gar nicht, ob ich die letzten 20 Jahren mal ein Tennismatch über die ganze Zeit verfolgt habe. Und trotzdem, so wie dieses Thema Tennisduell irgendwo in einer bearbeiteter Form, künstlerischer Form auftaucht, finde ich es auf einmal sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du diesen Film Borg-McEnroe gesehen hast.
Ja.
Den fand ich auch so toll, weil es auch so ein, für 2017 lief der, ne? Weil das auch so unheimlich toll die Psychologie des Spieles irgendwie darstellt. Oder ich habe ja, wenn ja auch ein großer Fan ist, ja, habe ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, von Open, von dieser Andre Agassi Autobiografie, die mir mal empfohlen wurde. Und ich dachte, hey, Andre Agassi ist ein Typ, der mich nie besonders interessiert hat. Und das ist wirklich eine der tollsten Sportlerbiografien oder mit die tollste, die ich gelesen habe. Also geht es auch ganz viel um die Psychologie des Spiels. Hast du irgendwie, ich habe mir selbst die Frage gestellt, warum ist denn Tennis so eine tolle Allegorie, ja, auf Psychologie im Sport oder auf Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder gut, du hast es vorhin gesagt mit deinem Duell, mit genau, den, mit den Schießen, ne?
Ja, ich glaube, der Gibney hat das schon richtig zusammengefasst.
Ja.
So dieses, die sind halt, einerseits hast du dabei, wenn du ein Wimbledon-Spiel spielst, also in fortgesetzten Runden oder in so ein Grand Slam-Spiel, ich gucke das auch schon seit langem nicht mehr, hast du Millionen, Abermillionen, wenn nicht hunderte von Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen dabei. Und bist aber trotzdem total auf dich zurückgeworfen. Also du befindest dich irgendwie in einer Situation, als seist du alleine mit dir und deinem Gegenüber. Und das, und sich da darauf zu fokussieren und das alles andere auszublenden und ihm nicht die ganze Zeit rumzupöbeln wie ein Boris Becker, bei dem die mangelnde Impulskontrolle dafür gesorgt hat, dass er halt echt real war auf seine Art, so im Vergleich zu anderen. Das halt auszublenden, das ist halt wirklich bemerkenswert, also aus psychologischer Sicht für Menschen sowas leisten zu können. Und deswegen ist auch tatsächlich Spitzentennis etwas anders als beim Fußball zum Beispiel, glaube ich, wo du immer noch so Leute um dich herum hast, was echt nur Leute, die eine ganz ausgeprägte Psychologie beherrschen können. Jetzt habe ich doppelt beherrschen gesagt, aber die halt nur mit bestimmten psychologischen Voraussetzungen dazu in der Lage sind, diesen Sport auf so hohem Niveau zu spielen. Das können nur wenige und deswegen stehen auch nur so wenige im Rampenlicht. Und deswegen wurden die letzten, weiß nicht, 70 Grand Slams überwiegend von 4 Leuten gewonnen, so, weil das einfach, weil die das können und weil die sich auf dieses Spiel einlassen können. Und das macht es wahrscheinlich psychologisch so interessant.
Aber wir haben ja hier auch schon sehr oft über Fußballserien und Fußballfilme gesprochen und oft sind die nicht so super bei uns weggekommen, fand ich, weil du hast schon gesagt, der Unterschied zwischen Tennis und Fußball, das eine ist halt ein Duell zwischen zwei Menschen und das andere ist halt ein Mannschaftssport. Und ich glaube, du kannst einen Mannschaftssport nie so runterbrechen auf so ein Drama oder Drama Value wie eben so ein Einzelsport, ne? Und deswegen interessieren mich wahrscheinlich diese Tennisfilme oder Tennisserien mehr als die Fußballserien, obwohl mich Fußball grundsätzlich mehr interessiert als Tennis. Ne?
Also ganz ehrlich, mich so richtig interessiert hat es mich nicht. Deswegen, du hattest ja auch vorhin darüber gesprochen, dass, dass ich jetzt nicht so begeistert war, dass du dieses Thema aufgebracht hast. So, ich habe das jetzt geguckt. Ja. Ich finde es hochinteressant. Ich finde es für eine Sportdoku hervorragend. Aber ich mag am Ende doch immer noch lieber richtigen Sport sehen als als Medien über den Sport. Und Tennis ist einfach echt nicht mehr auf meiner Farbkarte drauf. Also es interessiert mich schon seit 25 Jahren.
Du warst aber derjenige, der, glaube ich, Boris der Rebell oder wie hieß das, der Rebell bei RTL, die habe ich bis heute nicht gesehen, recht gut fand.
Genau, das war sogar in meiner Top-Liste sowas. Aber das lag daran, dass es ein reiner nostalgischer Rückblick war. Okay. Das war so ein Flashlight in meine eigene Jugend. Also wie gesagt, das war einer der ersten Sportler, wenn nicht sogar der erste Sportler, der mich auch als Persönlichkeit begleitet hat. Vorher waren das alles Abstraktionen und Teams. Und man hat natürlich so als Sechsjähriger irgendwie auch schon mitbekommen, dass Fußball-WM ist, aber das war nichts, was ich halt irgendwie mit den Menschen in Einklang gebracht hatte. Und er war der erste Sportler, der ein Gesicht hatte für mich. Und deswegen hat er meine Jugend so begleitet, oder meine spätere Jugend, frühere Jugend begleitet eigentlich eher. Und deswegen fand ich ihn so interessant, dass ich auch diesen Film damals sehr, sehr genossen habe. Und deswegen habe ich auch das hier auf eine Art genossen. Und kann das total wertschätzen, was der Gibney daraus gemacht hat. Aber damit endet es auch für mich. Mhm. So, ich bin generell gar nicht so ein großer Fan von Sportdokus.
Gut. Also, was der Gibney halt leistet, ist, dass er das einfach handwerklich überragend macht, dass er toll erzählt und dass er solche wunderbaren Texte dann auch dabei hat, wie zur Erklärung von Boris Beckers Finanzschieflage, sagt an einer Stelle, Tennis ist ein binäres Spiel. Also ich habe es jetzt mal aus dem Englischen übersetzt. Treffer und Fehlschläge, ne? Das Binäre. Einsen und Nullen. Auf dem Platz wusste Boris mit den Zahlen perfekt umzugehen. Außerhalb des Platzes konnte er sich keinen Reim auf sie machen. Also das sind einfach so, da freut man sich, wenn ein Dokumentarfilm so gut getextet ist.
Ja, okay. Ne?
Dir ist es zu abstrakt.
Jetzt hast du es aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ja. Vielleicht klingt es im Englischen,
Im Englischen klingt es natürlich ein bisschen
poetischer.
Ich bin auch kein professioneller Übersetzer.
Nee. Also, es ist, wie gesagt, so, ich fand alles an dieser, es gibt nichts, aus meiner Perspektive, nichts an dieser Serie auszusetzen. Das war nur nicht mein Thema.
Ja, okay.
Und auch die Off-Text, das ist alles wirklich, also wenn du eine Sportdoku machst, mach sie so wie der Alex Gibney und du hast eine Chance, damit große Preise
zu bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, das ganze Ding nochmal anzugucken. Ja. Allein schon wegen dieser unfassbar charismatischen Gesprächspartner. Du hast Ion Tiriak erwähnt, ne? Mittlerweile 83 Jahre alt. Ich wusste gar nicht, dass er 2 Milliarden auf dem Konto hat. Wusstest du das?
Nein.
Ich meine, dass er Geld hat oder reich ist, habe ich mir gedacht, aber der war ja schon unfassbar reich, als er mit diesem Management angefangen hatte.
Ja.
Gut, einfach mal so nebenbei. Ja, also von mir aus ist das eine glatte Empfehlung. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht und die knapp 4 Stunden sind wie im Flug verflogen und das ganze Ding ist auch schon ein bisschen länger verfügbar. Es ist seit Karfreitag, ich glaube, das war der 7.4. ist es bei Apple TV Plus zu sehen. Und ja, damit erlöse ich dich von meinem Pick und wir kommen zum zweiten Thema.
Genau, damit gehen wir von jemandem, der maximal real ist, zu einer Serie, die maximal unreal ist. Nennt sich Tender Hearts, läuft auch eigentlich genauso lange wie Boom Boom, also seit 6.4. glaube ich bei Sky. Mhm. So eine Serie, 8x20-30 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das immer exakt getaktet ist, sowas.
Ich glaube, die allerletzte Folge ist mit 45 Minuten ein bisschen länger, die anderen sind alle so knapp 30.
Sowas, ne? Und es spielt in so einer Near Future genannten Zukunft, die so, also sie nennen irgendwann mal eine Jahreszahl, ich weiß aber gar nicht, ob ich die richtig verstanden habe, es war sowas wie 2037.
Ja, ich glaube so Ende der zweiten Hälfte 30er Jahre.
Sowas, Entschuldigung. Und in dieser Near Future, wo alle Devices, alles in deinem Umfeld ist intelligent, alles plappert ständig, der Spiegel redet mit den Menschen und der Staubsauger redet mit den Menschen und so sämtliche Bildschirme sowieso und sogar eine Beinprothese oder so eine Beinorthese der Hauptdarstellerin. In dieser nahegelegenen Zukunft, in der alles ständig am Labern ist, aber eigentlich nichts ausgedrückt wird, sehnt sich die so um die 30-Jährige wieder.
Um die 40.
So ist sie schon um die 40?
Ja, war mir also nicht ganz sicher. Friederike Kempter, die Schauspielerin, die diese Hauptfigur Mila spielt, ist ja selbst, ich glaube, 42 oder 43. Und Ich habe verschiedene Kritiken gelesen, da steht überall auch so, ja, so um die 40.
Okay, wie auch immer, also das Alter wird nicht genannt und die spielt eine Frau in einer großen Stadt, in der alles irgendwie digital und elektronisch ist und sehnt sich nach Sinn und Sinnlichkeit und sehnt sich nach der großen Liebe am Ende, weiß aber gar nicht, was diese große Liebe ist. Und sucht sie vor allem immer so über die Dating-Plattform, die es halt in dieser Zeit gibt, in irgendwelchen Dates, die alle so ein bisschen oberflächlich sind und in denen immer nicht so richtig was rumkommt, und stößt dann auf die Werbung einer Firma, die Tender Hearts heißt und Love Droids, also KI-gesteuerte Liebesroboter quasi vermietet. Weiß ich gar nicht, ob das auf welche Zeiträume das angelegt ist, und bestellt sich einen nach Hause, der nennt sich Friendly Bo. Wird gespielt von Mathieu Ulbrich, heißt er. Und vielleicht kennen ihn einige Leute aus seiner Soap-Zeit, der hat angefangen bei Unter uns. Und beginnt mit dem halt so etwas wie eine Beziehung zwischen Mensch und Maschine, die anfangs natürlich klar eine Hierarchie hat, nämlich das eine sind nur eins und null, das andere ist Fleisch und Blut. Und mit der Zeit löst sich diese Hierarchie aber auf und sie kommt diesem Liebesroboter näher, und damit ist die Geschichte eigentlich auch schon erzählt, weil alles Weitere ist etwas, was diese Geschichte über diese 8 Teile hinweg entfaltet, nämlich wie sich ein Mensch verhält in einem Umfeld, das diese Love Droid sehr seltsam findet, gleichzeitig aber eigene Gefühle dafür entwickelt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte wie »Ich bin dein Mensch«. Mit der Maren Eggert so, aber eben sehr viel humorvoller, also es ist definitiv ein komödiantischer Ansatz.
Was interessant ist, weil der Maren Eggert Film, den ich auch gesehen habe, der mir auch gut gefallen hat, galt ja auch schon als Komödie. Mit dramatischen Elementen oder umgedreht.
Er ist unbedingt komödiantisch. Das liegt halt auch an der Seltsamkeit dieser KI-Intelligenzen oder Unintelligenzen. Mhm. Aber das hier ist de facto eine Komödie. Also es hat auch Dramedy-Aspekte, aber es geht da tatsächlich darum, diese ganze Konstellation auf eine leichte, heitere Art darzustellen, auch wenn es Probleme gibt.
Mhm. Ja, alle Teile sind verfügbar. Könnt ihr bei Sky oder bei Wow sozusagen durchbingen. Und das war dein Pick, und ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, ach du liebe Zeit, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich fand es total nervig, die erste Folge, und dachte, das ist wieder so ein pseudo-deutsche Comedy und so. Und ich war aber, wenn wir schon ein bisschen in die Bewertung reingehen wollen, ich finde, diese Serie gewinnt mit jeder Folge an Qualität. Mhm. Sie ist sehr, sehr überraschend, gar nicht so, was so Plot-Twists betrifft. Da passieren jetzt nicht so viele Sachen, die man noch nie vorher gesehen hat. Aber in den ganzen kleinen Entwicklungen, in emotionalen Ereignissen, auch in den Farben, wie das zwischen Comedy und Drama wechselt. Also wir haben ja irgendwann, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder 15 Jahren, als wir bei irgendwelchen Pro7 oder Sat1 oder RTL-Terminen waren, hat man ja mal diesen Begriff Dramedy zum ersten Mal gehört, der seitdem absolut inflationär eingesetzt wird. Und in meiner, also für mich war der Begriff Dramedy fast immer eine Warnung, weil es waren meistens halbgare Komödien, in denen man manchmal wie so, keine Ahnung, der Wecker hat geklingelt, jetzt muss mal so ein Deep Moment erfolgen, und dann muss dann irgendwie so ein kleines Drama, wo die Hauptdarstellerin dann traurig aus dem Fenster guckt, weil sie an ihre verflossene Liebe, und das ist dann schon das D in Dramedy, und eigentlich ein Scheißbegriff und fast immer scheiße umgesetzt. Und in Tender Hearts, finde ich, ist der Begriff, trifft er einfach mal voll auf die 12.
Ja.
Weil sowohl die komödiantischen Aspekte in dieser Story oder in dieser Serie als auch die Drama-Aspekte wirklich wechseln, und zwar nach einem Rhythmus, der nicht vorhersehbar ist und absolut erstaunliche Wirkung entfaltet.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Also könnte man dafür aber den Begriff, also weiß nicht, ob es den schon gibt, vielleicht sowas wie Melancomedy oder sowas. Mhm. Weil ich finde, dieser Film ist sehr melancholisch, obwohl diese Konstellation, in der sich die Menschen bewegen, extrem funkensprühend und heiter aufgebaut werden. Also diese ganze Welt, in der sie sich bewegt, ist eine des maximalen Hyperkonsums. Es wird halt alles ist Oberfläche. Es sind ganz, ganz viele Regeln, wie wir sie heute kennen, aufgelöst, habe ich das Gefühl. Also es wird auch manchmal vermittelt. gespielt. Es ist alles so genderfluid, es ist alles so ein bisschen postpolitisch. Es ist alles, der Klimawandel wird angedeutet, aber bleibt in so einer gewissen Entfernung. Also ab und zu läuft man irgendwie an einem Bildschirm vorbei, wo gesagt wird, übrigens die Tuvalu-Inseln oder sowas sind jetzt abgesoffen. Ja,
das ist aber ganz mini-mini
ganz, Eindrücke. Ganz nur, minimal, ja. Also es ist ignoriert einerseits die gesellschaftlichen und zivilisationsbedingten Begebenheiten, auf die wir gerade zusteuern, aber lässt sie nie ganz außer Acht. Und ich finde, dass Pola Beck, die Regisseurin, diese Drehbücher von, die heißt Eva Lia Reinegger, die ja, kannte ich vorher
ziemlich nicht. Ziemliche Newcomerin. Ich habe auch geguckt, was sie gemacht hat, und das sind meist nur Kurzfilme und so. Also die Autorin ist mehr oder minder eine Newcomerin, aber Pola Beck ist eine Regisseurin, die mir schon mehrmals sehr, sehr positiv aufgefallen ist.
Zum Beispiel, was hat die gemacht?
Die hat zum Beispiel Das letzte Wort, diese Netflix-Serie gemacht. Da also war sie eine von zwei Regisseurinnen. Ist
mit Anke Engelke, genau.
Dann hat sie jetzt gerade einen Kinofilm drin gehabt. Zum zweiten Mal mit Eileen Tetzel arbeitet sie sehr gerne. Den habe ich nicht gesehen. Der Russe ist einer, der Birken liebt, heißt der Kinofilm. Der lief Ende letzten Jahres. Aber mit Eileen Tetzel hatte sie schon mal einen Film gemacht, den ich mal im Fernsehen gesehen habe. Jetzt habe ich blöderweise mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Irgendwas mit Himmel. Da spielt die so eine junge, also der ist auch schon 10-12 Jahre alt, da spielt die Tetzel so eine junge Studentin, die schwanger wird, und das ist so ein Schwangerschaftsdrama. Ich will jetzt nicht mehr darüber erzählen, könnt ihr in der Filmliste von Eileen Tetzel oder von Pola Beck finden. Das ist ein ganz herausragender deutscher Film. Und ja, Druck hat sie mitgemacht. Also es ist jemand, die Beck ist eine, die ich finde so, gerade auch weibliche Geschichten unheimlich differenziert erzählen kann und ein sehr, sehr gutes Gespür hat für Situationen, wie sie zu inszenieren sind.
Ja, also. und auch vor allem, und das ist das, worauf ich eben hinaus wollte, auch so auch so ein Gespür für Surroundings hat. Also wie baue ich die Welt, in der sich die Menschen bewegen, so auf, dass die beide ineinander passen oder beide halt kontrastieren. Und diese Mila, die fremdelt ja extrem mit dieser super futuristischen Welt, in der alles für sie organisiert wird. Das merkst du von Anfang an, dass wenn sie vom Spiegel steht und der Spiegel sagt dir, wie sie auszusehen hat oder wo sie hinzugehen hat, dass sie das nervt und dass sie immer so eine leichte Angepisstheit durch die Gegend trägt. Und dann aber das sozusagen das Maximum dessen tut, wie man sich auf diese künstliche Intelligenz einlassen kann, nämlich sich einen Lover sucht, der selber gar kein Mensch mehr ist, sondern ein Roboter. Und diesen Bruch, den schafft die Pola Beck nach diesem hervorragenden Drehbuch, finde ich, von der Eva Lia Reinegger.
Das ist wirklich hervorragend, ja.
Den stellt sie, also diese Zukunft, glaubhaft zukünftig darzustellen, aber trotzdem mit den Gefühlen und mit den Emotionen und mit der Melancholie, die wir heutzutage damit in Verbindung bringen, zu vereinen. Das ist halt genau das, was Near Future schaffen sollte. Near Future ist ja so ein übergreifendes, sehr, sehr boomhaftes Genre, in dem es viele Serien gibt. Und die Gegenwart und die Zukunft damit so in Einklang zu bringen, dass es sich nicht ständig aneinander reibt, sondern in eine Einheit eingeht, das schaffen die wirklich richtig hervorragend. Obwohl es eine Serie ist, die immer wieder so leichte, heitere Momente hat, in der auch mal so auf die 12 gehauen wird und in denen es auch mal Pointen gibt und in denen auch so ein paar so Knallchargen rumlaufen, wie ihr bester Freund Toni, der so hyper super genderfluid ist und das aber die ganze Zeit auf eine Art raushängen lässt, die ein Wahnsinn, also mir zwischendurch immer wieder wahnsinnig auf den Keks ging, gleichzeitig aber trotzdem echt deep wird zwischendurch. Also wenn er dann so lichte Momente hat, in denen er nicht nur an sich denkt und an seine Befriedigung, dann bläst er manchmal auch einfach echt so Weisheiten raus, die auch wiederum nicht aufgesetzt wirken, sondern aus dem Charakter kommen.
Also dieser Typ, also ihr bester Freund, das war für mich einer von zwei Gründen, warum ich nach der ersten Folge überlegt habe, ob ich das überhaupt noch weitergucken kann.
Der zweite war Heike Makatsch.
Nein, Heike Makatsch. Ja, Heike Makatsch nervt auch in der ersten Folge. Heike Makatsch spielt ihre ältere Schwester, die praktisch so eine ganz normale Beziehung lebt mit Mann und zwei Kindern, die aber auch ihre Probleme hat. Also die Mila, die Hauptfigur, ist ja praktisch, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, die war mal in einer langen Beziehung und die ist auseinandergegangen schon vor einiger Zeit und seitdem hat sie praktisch so eine Bindungsangst, weswegen auch bei ihren Dates, also bevor sie den Roboter sich ins Haus holt, sie dann immer irgendwie abhaut oder so. Also der andere Grund neben ihrem genderfluiden Freund war die Sprache. Also die reden ja immer in so einem Denglisch.
Ja.
Also jeder Satz ist nicht normal Deutsch mit mal einem Fremdwort oder einem Englischen, sondern die wechseln ständig zwischen Deutsch und Englisch. Und da dachte ich so, was ist das denn? Bis ich dann gemerkt habe, ja, das ist auch so ein Konzept, wie man sich Near Future vorstellt. Und wenn ich mir meine 15-jährige Tochter anhöre, wie die auch manchmal in so einem Denglisch, sie ist halt auch sehr englisch begeistert, sag ich mal, aber mit ihren Freundinnen auch dann teilweise ins Englische switcht oder so sehr viele
switcht,
ja, genau.
Apropos.
Insofern, das ist so eine von mehreren Dingen, also diese extrem tolerante, genderfluide Gesellschaft. Es gibt ganz viele Figuren, die praktisch dann so, ja, nicht so ganz klar zuordbar sind in ihrer Liebe. Also ihr Freund lebt auch in so einer Dreierbeziehung. Also diese Zweierbeziehung ist sozusagen auch als Norm überwunden. Man kann also alles machen. Insofern reden wir hier oder zeigt Tender Hearts sozusagen keine Dystopie, wie wir es ja sonst immer sehen in so Near Future oder Science-Fiction-Stoffen. Das wird auch betont in verschiedenen Kritiken, sondern es sieht eigentlich eine recht realistische und gar nicht so negative Form der Zukunft, wo man sagt, ja gut, es gibt vielleicht auch nervige Sachen, wie dieses ausgespäht werden von Devices und das Verarbeiten von Daten oder sie hat dann über ihr Abo bei den Tender Hearts muss sie dann ständig irgendwelche Bewertungen abgeben und so weiter. Also dieses Social-Media-Druck.
Es wird auch in ihre Wohnung gefilmt.
Ja, genau, also über den Roboter. Und man stellt sich die Frage, ja, wenn du den ausstellst, wirst du dann nicht so hier so Alexa-Box-mäßig, wirst du dann nicht noch ausgespäht? Und aber das wird alles so, das ist relativ realistisch. Man denkt einfach ein bisschen weiter, das, was jetzt sowieso schon ist. Und dazu gehört eben auch diese tolerante, polyamoröse Gesellschaft und die Sprache und aber letztendlich sind das ja auch positive Dinge, ne? Also die Frauen sind relativ selbstbestimmt, ja. Die Liebe ist selbstbestimmt, die Lebensformen sind selbstbestimmt, ja. Alle sind, du siehst auch wenig arme Leute, ne? Also alles scheint so ganz gut zu funktionieren.
Naja, in diesem Innenstadtcluster, in dem sie sich bewegen, das ist natürlich auch eine Serie, es ist eine Milieustudie und das ist keine Gesellschaftsstudie.
Aber es ist eben nicht, und das ist ja mal ganz angenehm, es ist nicht das Bild einer Schreckenszukunft.
Ja.
Und das finde ich, und trotzdem hat sie in Punkten, die uns auch heute schon nerven, wie Social Media und so weiter, ist es auch eine kritische Comedy über die Zukunft.
Auf jeden Fall, weil ich glaube halt, dass eines der Angriffsziele ist auf jeden Fall dieser Selbstoptimierungswahn. Der einhergeht mit dem Formoptimierungswahn. Also, das alles muss perfekt sein. Jede Oberfläche muss spiegeln und alles muss so organisiert werden, dass es keine Reibungsverluste gibt. Und gerade dadurch entstehen aber erst recht Reibungsverluste, nämlich im menschlichen Bereich, im Umweltbereich. Also, wenn du wirklich alles so technisch durchorganisierst, dass es keinerlei Makel mehr gibt, dann musst du dafür unglaublichen Aufwand betreiben und so. Und das wird alles thematisiert und auch dieses Denglisch, das die sprechen, das teilweise ja fast das D verliert. Das ist so lächerlich, aber wenn ich mir meinen Sohn anhöre und der appreciated alles nur, da wird nichts mehr wertgeschätzt. So, das ist einfach, so ist es, so entwickelt sich die Sprache. Und du hast auch Switch gesagt und ich habe auch irgendwie jetzt vielleicht nicht den Anteil, den die Leute in dieser Serie haben, aber mein Anteil steigt auch, obwohl ich schon relativ alt bin und eigentlich nicht mehr so wandelbar in meiner Sprache. Und es ist einfach, es ist die normative Kraft des Faktischen, habe ich früher mal gelernt, sowas. So, wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, die diese Option offen hält und diese Option, die wir in Tender Hearts sehen, realistisch machen könnte. So, es ist nichts Surreales oder sowas. Es ist zwar merkwürdig alles, aber es ist alles denkbar. Und das gleichzeitig mit dem, was ich vorhin mit der Melancholie angesprochen hatte, mit so einer menschlichen Tiefe, die auch nicht immer so aufgepropft pathetisch wirkt, sondern einfach in die Leute reinguckt und sich Gedanken darüber macht, wie ticken die denn in diesem ganzen Umfeld. Das, finde ich, macht die Serie, nachdem ich auch nach der ersten Folge ein bisschen skeptisch
war. Man muss da dranbleiben.
Die ist halt, die disponiert halt alles. Da kommt halt Heike Makatsch als große Schwester an und erzählt, dass sie jetzt gerade ihre 10. Schamlippenstraffungs-OP hat. Und dann diskutieren sie kurz darüber, dass man ja eigentlich heutzutage Labien sagt. Und alles ein bisschen...
Ja, du bist in so einem Comedy-Writers-Room des Schreckens am Anfang.
Genau, so ein Proseminar.
So, ja, och nee, bitte nicht. Und das will ich alles gar nicht wissen. Und du wartest auf sehr viel peinliche Liebes- und Sexszenen mit dem Roboter. Und letztendlich kommt es dann aber ganz anders, als man denkt. Das ist alles relativ klug und ziemlich interessant.
Ziemlich
und
was interessant.
Ich auch interessant fand, wo ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, als ich dann mal so ein paar Kritiken auch gelesen habe, dass das ja einer der wenigen weiblichen Near Future oder also aus also einer der wenigen Stoffe ist, die aus einer sehr weiblichen Perspektive Near Future oder Science Fiction betrachten. Nicht nur, weil die Autorin eine Frau ist und die Regisseurin eine Frau, sondern weil, also es gibt eben nur drei männliche Love Droids, ja. Am Ende der Serie wird dann sozusagen eingeführt, dass es jetzt auch Frauen gibt. Aber die starten praktisch erstmal mit drei unterschiedlichen Typen, also die so ein bisschen so auch so archetypisch verschiedene Männertypen symbolisieren. Drei Roboter, die unterschiedliche Kerle, Arten von Kerlen bedienen. Und wie zum Beispiel auch die Sexualität, also die kommen zum Beispiel ohne Penis. Also die sind so Ken, Barbie und Ken-mäßig, also Ken-mäßig haben die nichts zwischen den Beinen, aber die können sich dann so aufsetzen, da wird also über Penisformen diskutiert und wie viel die unterschiedlichen kosten und was die können und wie man sie auch anwendet oder dass dieser Droid eben auch, dass man mit dem schön Wein trinken und essen kann, aber dass man dann immer am Ende so einen Beutel auf dem Rücken, gibt's dann so eine Klappe, da muss man dann den Beutel wechseln und so. Also das ist alles witzig und klug und verhandelt eine Menge Sachen, die irgendwie, je länger diese Serie dauert, irgendwie doch ganz schön klug eigentlich sind.
Ja.
Und ohne eben prätentiös daherzukommen.
Ja.
Und die erste Folge denkst du, ach du liebe Zeit, das ist schrecklich prätentiös. Und es geht immer mehr in die Feinheiten und hat einen tollen Flow. Also ich war richtig, richtig zufrieden mit der Serie.
Ja, also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht noch irgendwie weiter in der Geschichtserzählung
nichts,
so, weil es ist tatsächlich, es wird interessant, wie die Menschen miteinander interagieren. Und das ist auch oftmals überraschend und unerwartet so. Von daher, lasst ihr mal auf euch wirken. Das ist wirklich, es ist auch relativ schnell geguckt, also es ist kurzweilig.
Ja, sehr kurzweilig,
ja. Ich glaube, ich auch nicht auf eine Fortsetzung angelegt, habe ich nicht das Gefühl, so.
Nee,
also selbst es läuft, wird auch jetzt bei Sky jetzt nicht so Bombe laufen, auch wenn die Kritiken gut waren, dass es da jetzt irgendwie die Zugriffszahlen sprengt und dann mal gucken, wahrscheinlich läuft es dann später bei einer ARD noch irgendwo in der Mediathek oder sowas.
Weißt du, dass die dann, ist da
schon denkbar,
Koproduktionsmäßig?
Die kooperieren ja viel, also Sky und die ARD. So, mal gucken, so. Aber also ich würde jetzt gar nicht mehr dazu sagen wollen, außer...
Nee, lassen wir es gut sein. Also es war eine Überraschung, eine sehr positive Überraschung. Also vielleicht noch mal eine Sache.
Oh,
was unterscheidet jetzt dieses Ding? Weil ich glaube, Ich bin dein Mensch haben, glaube ich, viele Leute gesehen in Deutschland. Ist ja so ein bisschen das gleiche Genre. Wir haben es am Anfang schon gesagt bei dem Thema. Was unterscheidet die Serie Tender Hearts von Ich bin dein Mensch? Ist es ein anderer Humor? Ist es irgendwie...
Genau. Es ist vor allem anderer Humor, der von Ich bin dein Mensch wird, glaube ich, eher aus alltäglichen Konstellationen heraus gewonnen. Und hier gibt es tatsächlich Punchlines. Die sind auch nicht das Wesen der Comedy da drin, aber das ist hier alles sehr viel stärker auf Wirkung gebürstet und der klingt jetzt negativ, aber so, also da geht es tatsächlich eher darum, wie wirkt das Ganze auf die ZuschauerInnen und was machen die daraus? Und bei Maren Eggert und wie heißt noch ihr, der Darsteller ihres... Der Brite. Das ist halt den Unterschied machen auch einfach diese beiden Figuren, weil Maren Eggert ist aus meiner Sicht eine der herausragendsten Schauspielerinnen in Deutschland, ist ja auch eine großartige Bühnenschauspielerin.
Und aber Friederike Kemper, wir haben noch gar nicht so viel über ihre Leistung gesprochen, macht das auch sehr
gut,
finde ich.
Ja. Macht das überhaupt nicht schlecht. Aber sich mit Maren Eggert messen zu können, sowas, das ist nicht ohne. Die war halt früher Thalia-Ensemble-Mitglied und so.
Es ist auch eine andere, sie muss auch was ganz anderes transportieren, finde ich. Ne?
Und das ich würd sie nicht vergleichen, die beiden. Das eine ist halt auch ein Spielfilm, weiß nicht, in 100 Minuten Länge oder sowas, sehr, sehr konzentriert, sehr fokussiert, sehr auf ein Finale zugespitzt, das dann auch eintritt. Und das hier ist ein bisschen ergebnisoffener und auch wenn man zwischendurch immer ahnt, worauf es hinauslaufen könnte und dann doch wieder überrascht wird, ist das einfach, ist das eher so ein Flow als eine in sich geschlossene Geschichte.
Dann. Ich finde auch, übrigens haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass Tender Hearts ziemlich gut aussieht. Also es ist ja immer so ein bisschen, ich glaube, die Welt von Maren Eggert in Ich bin dein Mensch ist ziemlich heutig, also ziemlich normal.
Die spielt wenig aber auch,
Science-Fiction.
Das ist auch keine Near-Future-Serie. Ich glaube, die spielt auch heute.
Genau, und hier ist es ist schon ein anderes Setting. Die Welt ist schon so ein bisschen weitergedacht und sie sieht relativ gut aus, obwohl das, glaube ich, nicht jetzt mega teuer war, die Serie.
Wahrscheinlich.
Also, wir sind sehr zufrieden mit Tender Hearts. Guckt es euch an und versucht, die erste Folge zu überstehen. Danach wird es immer besser.
Ja. Ja, es wird sich es gibt auch wieder jetzt einen Übergang, finde ich, zu...
Bist heute der König der Übergänge.
Ja, der, wie heißt noch hier, der vom, Delling. Genau, Delling.
Ein echter Delling.
Nächste Serie heißt Drops of God. Ist auch 8-mal, allerdings nicht 25, sondern eher so eine knappe Stunde lang bei Apple TV. Ab nächster Woche erst. Also
21.04. startet es mit 2 Folgen und danach gibt es jede Woche eine neue Folge. Das heißt, das ganze Ding geht bis zum 2. Juni. Wer es bingen will, also 8 Stunden, der muss sozusagen bis Anfang Juni warten.
Okay, das ist auf jeden Fall, wir machen uns das womöglich strafbar und landen nächste Woche im Knast, weil das Embargo noch nicht so ganz...
Doch, das hat gestern ist, gefallen.
Ja. Ah, ein Glück, okay.
Also, haben wir mal Glück gehabt.
Die Analogie zu den ersten beiden Themen ist, dass es auch hier wieder um Sinn und Sinnlichkeit geht. Also wir erleben das allerdings auf einer ganz anderen Art. Die Französin Camille heißt sie, Camille Léger, gespielt von Fleur Geffrier. Ich mag das, ich liebe es, so diese
Fleur Namen Geffrier, auszusprechen. Ja.
Ich habe sie, als ich ein bisschen über sie so nachgelesen habe, als eine der Frauenfiguren in Das Boot, in denen es...
Ist das erste Staffel oder so?
Erste Staffel,
ich hatte ihr Gesicht, sie hat ja so ein bisschen besonderes Gesicht. Kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich musste auch erstmal nachgucken, wo ich die kann.
Ist hierzulande ansonsten nicht so richtig richtig bekannt, aber die ist gerade beim Flirten in einem Club in Paris, glaube ich, ist es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Paris. Kriegt dann einen Anruf und wird von ihrem sterbenden Vater nach Tokio beordert, weil er nicht mehr lange zu leben hat. Und tut dies aber nur sehr widerwillig, weil sie von ihrem Vater sehr, sehr lange getrennt war, weil sie keinen Kontakt zu ihm hatte und weil, das lernen wir in den ersten Sequenzen und danach immer wieder, er wohl auch ein sehr, sehr, also nicht im sexuellen Sinne, sondern im Machtsinne übergriffiges Verhalten ihr gegenüber an den Tag gelegt hat, weil er sie schon als kleines Mädchen dazu bringen wollte, die berühmteste Önologin der Welt zu werden, also eine Weinkennerin,
Man muss dazu sagen, der Vater ist offensichtlich einer der berühmtesten Weinexperten der Welt.
Ganz offenbar.
Den es irgendwann nach Japan verschlagen hat. Und man sieht ihn rückblenden, auch schon ganz am Anfang von der Serie, wie sie als kleines Mädchen, also sie ist in der Jetztzeit ungefähr 30, wie sie als kleines Mädchen von 8 Jahren, also mit verbundenen Augen, immer solche Geschmackstests machen musste, wo sie alle möglichen Aromen gefüttert bekommt von ihrem Vater und sehr streng immer sagen musste, was ist das für ein Aroma?
Genau, gibt ihr Noten und wenn sie versagt, dann sagt auch, du hast versagt, also, obwohl sie nur ganz leicht daneben geht. Also man merkt schon, es war ein gewalttätiges Verhältnis zwischen den beiden und jetzt soll sie also nach Tokio, um seinen Nachlass zu regeln. Es ist nicht ganz klar, warum sie hinfährt oder warum er sie genau ruft. Sie fährt also hin nach Tokio und erfährt dort, dass sie die größte Sammlung gediegener, teurer Weine der Welt erben kann. 87.000 Flaschen im Wert von 148 Millionen Euro oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau, was da die Summe ist. Und muss aber, um dieses Erbe antreten zu können, gegen einen Japaner, den er wohl als so eine Art Önologischen Ziehsohn, also genau, sein Musterschüler, als Önologe. Önologe ist sowas, die ist Weinkunde, also alles, was damit zu tun hat. Geschmacklich, wirtschaftlich, agrarisch, also so alles, was mit Weinerbau zu tun hat. Und mit diesem Issei, ich sage jetzt mal den Namen, Tomohisa Yamashita, wird
sehr gut.
Werden wahrscheinlich nicht allzu viele kennen, aber womöglich ist er in Japan populär. Gegen den soll sie also diesen Contest starten, nämlich einen Schluck aus einem Weinglas von einer sehr teuren Flasche Wein zu trinken und innerhalb von 4 Wochen ohne weitere Tests machen zu können, zu sagen, was ist das für ein Wein, welcher Wein ist das? Problem bei ihr ist, sie trinkt keinen Alkohol, seitdem sie diese Kindheit durchgemacht hat, wo sie auch als kleines Kind, das wird irgendwann offenbart, sogar schon Alkohol trinken musste und der Vater deswegen großen Stress mit der Mutter hatte. Sie ist also sehr, sehr strikte Antialkoholikerin, muss jetzt aber plötzlich in diesem Weintest mitmachen. Also
sie hat nicht nur eine Überzeugung, nein, ich trinke keinen Alkohol, sie hat ein Trauma, was zu einer körperlichen Reaktion führt. Also wenn sie auch nur einen kleinen Schluck Alkohol trinkt, blutet sie irgendwie aus allen Gesichtsöffnungen und fällt in Ohnmacht. Und deswegen ist diese Challenge, dass sie praktisch einen Wein erkennen soll, und diese Challenge entscheidet darüber, ob sie ein Millionenerbe antreten kann, sozusagen fast eine körperlich bedrohliche Situation für sie.
Genau, macht sogar ein MRT, wo das rausgefunden wird und sowas, wo ihr eine Ärztin sagt, ups, wenn sie Alkohol trinken, passiert das in dem Kopf, das ist gefährlich. Aber ich glaube, so viel kann man spoilern, sie lässt sich auf diesen Wettbewerb ein und wird auf dem ehemaligen Landgut ihres Vaters, wo sie mit ihrem Vater im Sommer immer dieses Weintraining gemacht hat.
Also als er noch in Frankreich
gelebt hat. Da da kriegt sie jetzt so einen önologischen Crashkursus mit einem ganz süßen Franzosen. Wer weiß, ob da vielleicht auch nochmal was läuft. Man betrachtet also diese Frau in dieser extrem französischen, also in einer Provence wahrscheinlich, in dieser extrem französischen Umgebung, in dem die Menschen sehr, sehr, sehr französische Sachen machen und dazu sehr französische Sachen essen und trinken. Und gleichzeitig betrachtet man aber die Familie von diesem Issei, die in Japan das genaue Gegenteil macht. Das ist eine Gegend, wo Sinn und Sinnlichkeit überhaupt keine Rolle spielen. Er ist ein Unternehmersohn in diesem
ganz reiche Familie.
Ganz stinkreiche Familie, eine der reichsten Familien Japans. Auch dieser Wettbewerb ist da ein Schlagzeilenthema für sämtliche Medien. Überall, wo sie hinkommen, sind Kameras. Und wir betrachten jetzt also diesen Issei in dieser Familie, bei der das absolute Gegenteil von Sinnlichkeit, sondern ein strenges Regiment von Gebot und Verbot herrscht. Die Menschen darin reden kaum miteinander, sie fassen sich nie an, sie haben ein extrem distanziertes Verhältnis. Und man betrachtet diese beiden Familien parallel zueinander und hat am Anfang immer das Gefühl, es wird ein Kontrast aufgebaut zwischen denen. Es geht nur darum zu sagen, das sind die sinnlichen Franzosen, das sind die unsinnlichen Japaner. Aber an dem Punkt müssen wir jetzt abbrechen, das zu beschreiben, weil diese Serie geht viel, viel tiefer und taucht auf eine Art und Weise in die Charaktere und Persönlichkeiten und Kulturen ein, die mich umgehauen hat. Also die hat mich wirklich schlichtweg umgehauen. Ich habe selten eine Serie gesehen, die so still und ruhig und meandernd vorwärts kriecht und gleichzeitig mich so ergriffen hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war wirklich.
Also ich muss dir erstmal danken. Du hast mir ja nicht gedankt für Boris Becker. Das war ja mein Pick. Aber ich dachte, wir hatten echt ein bisschen Mühe, dieses Mal ein drittes Thema zu finden, auf das wir beide richtig Bock hatten. Und Jan kam relativ spät mit der Apple TV Plus Serie Drops of God um die Ecke. Und ich habe dann gedacht, okay, ein, zwei Folgen muss man gucken, damit man mitreden kann. Und ich habe 4 von 8 Folgen geschafft. Ich bin sozusagen in der Mitte der Serie und das habe ich in 1,5 Tagen oder 2 Tagen geschafft, trotz vollem Programm. Und das lag daran, dass ich wirklich, dass man wirklich kaum aufhören kann, die Serie zu gucken, wenn man erstmal drin ist. Und das, obwohl man tatsächlich nach der ersten Folge denkt, ja, ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Ich weiß nicht, kennst du diese Netflix-Edelfood-Doku Chef's Table?
Ja.
Also es ist ja so ein Trend, ne? So Food-Dokumentationen, wo praktisch Essen und Trinken mit philosophischen Gedanken verbunden wird und irgendwelche Köche und Food-Denker in sehr, sehr ästhetischen, grandios gefilmten Sequenzen vorgestellt werden und ihre Arbeit. Und ich dachte so ein bisschen, ich habe das durchaus gern gesehen, also 1, 2 Staffeln Chef's Table habe ich auch geliebt zu gucken, gibt es auch wirklich tolle Folgen, ist auch handwerklich fantastisch, ich glaube, keiner hat vorher so toll Food gefilmt, mittlerweile ist es so ein bisschen so ein Genre geworden, das gut zu machen und ich dachte, jetzt weiß ich, was die hier vorhaben bei Drops of God, das ist einfach Chef's Table als Dramaserie und wir werden jetzt über 8 Stunden und ich habe gedacht, wie wollen die das dann durchhalten, ohne das langweilig wird. Wir werden jetzt über 8 Stunden immer wieder Weinseminare in Dramaform bekommen, dass da jemand Tastings macht und ein anderer beschreibt, was das genau ist. Und ihr habt gedacht, ob das tatsächlich trägt mit diesem etwas starren Konzept hier, die Franzosen, da die lebenslustigen Franzosen oder die sinnlichen Franzosen und da die strikte japanische Gesellschaft. Aber eben, du hast recht, die Serie, man darf nichts verraten, hat sehr interessante Twists und nicht so Cliffhanger-mäßige, sondern psychologische Twists, wie die Handlung sich weiterentwickelt, dass das eine zwar da ist, dieses Chef's Table als Dramaserie, also es gibt tolle Sequenzen über Wein, aber es ist auch eine tolle Erzählung über Menschen.
Genau, aber das ist das miteinander zu verbinden, diese Ästhetik, die ja auch ein bisschen aus dem Manga kommt, auf der diese ganze Serie beruht. Interessant finde ich.
Ja, in Japan. Total interessant.
Ein Manga aus tatsächlich auch aus Japan, gibt ja mittlerweile auch internationale Mangas, aber das Manga.
Oh, frag mich nicht.
Ich bin
kein Experte.
Die Manga-Kunst kommt hier aus Japan und du hast es mir gerade erzählt, ich wusste es nicht, handelt ursprünglich von 2 japanischen Önologen.
Also zwei Männern. Stoff, genau, ja.
Und hier haben sie es halt ein bisschen ausgeweitet auf so eine internationale Ebene und vielleicht auch nicht doof, dass wenn es um ein Weinthema
geht. Und eine Frau, ne? Also im Original, es gibt auch ein Anime dazu, im Original japanischen Stoff duellieren sich zwei Männer und das sind zwei Japaner und jetzt haben wir praktisch um eine internationale Perspektive und aha, zu Wein passt doch hier Mutterland des Weins, Frankreich, passt doch Frankreich super und dann machen wir doch gleich eine weibliche Figur und die ganze Serie ist auch tatsächlich zwei- bis dreisprachig, also ich würde mal sagen so 50% wird Französisch gesprochen, 30% Japanisch und vielleicht 20% Englisch.
Genau, wenn die miteinander reden,
oder gibt es so einen italienischen Restaurantbesitzer in Tokio.
Ist auch toll, also das dann nicht in der synchronisierten, sondern in der untertitelten Fassung.
Auf Deutsch wird es wahrscheinlich wieder alle...
Deutsch werden sie alle gleich reden, so alle geschliffenes Hannoveraner.
Was das Ganze Ding kaputt macht, also sage ich jetzt mal, ohne dass ich die deutsche Synchronisation gesehen habe.
Also wie würdest du es sonst machen? Du kannst es, also weiß ich nicht, ich bin da wahrscheinlich, oder vielleicht machen sie es so, dass die dann so mit japanischem, französischem Akzent reden.
Das macht man, glaube ich, nicht mehr. Macht man nur noch in ganz schlechten ARD und ZDF-Produktionen für über 75
Jahre. Genau, und das hätte diese Serie auf gar keinen Fall verdient. Sie ist von jemandem inszeniert, Oded Ruskin heißt er. Hast du was über den rausgefunden?
Ich weiß nur, die ganzen Kreativen,
oder sowas.
Also Oded Ruskin, oder ist es überhaupt ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es gar nicht. Ist Regisseur, hat No Man's Land gemacht, Absentia. Der Autor ist Kwok Dang Tran, ein Franzose, vielleicht mit asiatischen Wurzeln, Marianne Parallel, was würdest du tun? Also mir waren die Kreativen hinter der Serie, waren mir kein
Begriff. Genau, mir sind sie auch kein Begriff, ist ja nicht schlimm, sie ja nicht alle kennen. Aber Oded Ruskin oder Odie Ruskin, ich weiß es nicht, der badet förmlich in Filmästhetik. Also der zitiert auch gerne aus, also man hat manchmal das Gefühl, in der Sequenz sieht es irgendwie ein bisschen aus wie Der Pate, in anderen sieht es wieder ein bisschen aus wie dieses, wie hieß denn noch dieser Film aus den 90ern über zwei Weinkenner, die durch die USA reisen. Ach so, reisen.
Sideways.
Mhm. Sowas. Ja, er bedient sich ästhetisch manchmal ein bisschen, aber insgesamt bleibt es selbst in Frankreich bleibt es die Atmosphäre immer sehr konzentriert auf die Mikrokosmos, in dem sie sich gerade bewegt.
Ja, aber ich finde, weil du gerade sagst, badet in Bildern, weil es gibt ja gerade in der heutigen Serienlandschaft unheimlich viel überästhetisierten Kram, also wo du so jedes Bild ein Faustschlag. Ich finde eigentlich, dass das auf eine sehr schöne cinematografische Art, also es sind kinoreife Bilder, wie man früher gesagt hat, kinoreif, sagt man das überhaupt noch?
Cinematografisch ist ein Spitzenwort.
Also es gibt sehr schön gefilmte Bilder, aber sie sind nicht überstilisiert. Also ich finde, es ist relativ normal. Klar, es gibt dann diese Flashes, wo sie dann so irgendwelche Assoziationen hat. Das gerade in diesen Weinprobierszenen wird das ausgepackt. Aber eigentlich finde ich sie auf eine angenehme Art, ich meine das durchaus positiv, relativ konventionell und hochwertig gefilmt. Also es sind schöne Bilder, die stressen jetzt nicht unbedingt.
Nee, und es sind auch schöne Kulissen. Also allein schon der Weinkeller von ihrem Vater, das ist natürlich die Wucht, das ästhetisch auszuschmücken. Also wenn du gehst da so durch so Regal, also riesige Fluchten voller Regale, wo halt Kisten mit Wein stehen und da sind dann immer so kleine Notizen zugemacht. Das heißt, seine Weinsammlung ist im Grunde, darüber wird es spielt später auch immer wieder mal eine Rolle, ist im Grunde ein Tagebuch oder so eine Art Glossar seiner eigenen Biografie, in der sie auch erstmals so etwas über sich erfährt, was ich jetzt auch nicht sagen darf, sowas, aber sie geht durch diesen Weinkeller, der erst was sehr Abstraktes ist und findet plötzlich Links in ihre eigene Jugend, wo sie über diese Jugend klarer sieht, als sie es bislang getan hat und so. Und das ist alles auf eine ästhetisch schöne Art tiefgründig dargestellt.
Ja.
Und es ist jetzt mir fast ein bisschen unangenehm, dass wir die so feiern, aber ich habe auch echt wenig daran auszusetzen gehabt.
Nee, ich finde auch, das ist tatsächlich, ich werde sie definitiv zu Ende gucken, aber es ist ein Kandidat für Jahrestop 10, könnte es werden.
Also
bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, kommt ein bisschen drauf an, wie sie sie zu Ende bringen. Aber ja, ich hatte auch wieder so ein bisschen mein Geheimtipp aus dem letzten Jahr, Tokyo Vice. Das ist natürlich eine Kriminalgeschichte, aber auch dieses Eintauchen in dieses Japan hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Also klar, die Serie arbeitet schon auch mit so Dingen, wo die Filmemacher wissen, ja, das interessiert die Leute. Wir zeigen ein traditionelles Japan, wir zeigen ein genussfreudiges, sehr französisches Frankreich. Es gibt Flashbacks, es gibt Geheimnisse, es gibt Wendungen. Also die Serie ist schon auch ein bisschen auf Erfolg gebürstet. Aber gebürstet ist der falsche Begriff. Also sie ist so gut gemacht, dass sie, glaube ich, ein großes Publikum ansprechen könnte. aber man das nicht in jeder Szene sieht.
Ja.
Es ist halt die Frage, Apple TV Plus ist halt immer noch ein Streamingdienst, der nicht so viele Leute haben.
Genau.
Ob die so eine Welle machen wird, aber also von unserer Seite ist das ein ganz, ganz dicker Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch darauf einzulassen und halt viel Untertitel zu lesen. Ich spreche fast kein Französisch und überhaupt kein Japanisch.
Dafür ist das Englisch immer sehr einfach zu verstehen.
Genau, weil sie ja halt, alle nicht
Englisch genau, weil es alles keine, ja. keine Native Speaker sind, kann man das tatsächlich immer gut verstehen. Also auch ohne, da können, es ist doof, dass man dann nicht nur den englischen Untertitel ausschalten könnte, um sich mal ein bisschen mehr auf die Bilder konzentrieren zu können. Aber ich finde es, manchmal liest man stark mit, hier liest man halt bei Japanisch immer mit und vieles erschließt sich aber auch ohne den Text zu verstehen. Also manchmal kann man sich auch tatsächlich, kann man sich auf die Bilder konzentrieren, lässt die Worte auf sich wirken, versteht sie nicht im Detail, hat aber trotzdem so ein Glimpse, ich denglische mal ein bisschen davon, was damit gemeint sein könnte und verliert nicht den Faden zur Geschichte. Und das macht der Film auch wiederum sehr gut.
Ich fand auch, wo du gerade sagst, man muss nicht immer alles mitlesen und weiß trotzdem, was passiert. Ich finde gerade diese japanischen Darsteller sind auch super, finde ich.
Wahnsinn,
wahnsinnige Charaktere. Also zum Beispiel die Mutter von dem jungen Weinkenner spielt sensationell, ja. Auch sein Vater. Da kommt unheimlich viel rüber. Also ich musste so ein bisschen dran denken, bei Duell von zwei Weintrinkern, zwei Weinkennern, wenn man es vorher sagen würdest, so, ey, wie willst du denn daraus eine spannende Dramaserie machen? Das ist so ein bisschen,
Boris Becker gedacht.
Nee, ja, das auch, aber ich musste auch so ein bisschen an das Damengambit denken,
ja.
Wo man vorher gesagt hat, es war ja auch eine Serie, die man Netflix, also von dieser Schachspielerin, fiktiven Schachspielerin, Anna Taylor-Joy gespielt, war ja eine Riesensensation bei Netflix und da hatten ja auch vorher gesagt, oh Mann, wie willst du denn eine Serie über eine Schachspielerin machen, die irgendwie interessant sein soll? Und genauso wie die das beim Damengambit geschafft haben, schaffen die das auch hier dann hochspannende Geschichte zu erzählen, indem sie ein Fachsujet reinführen, was gar nicht so leicht irgendwie zu vermitteln ist in der Serie. Und von daher muss man auch den Autoren oder den Machern irgendwie ein ganz großes Kompliment zeigen.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob die Leute, die uns öfter hören, das jetzt gemerkt haben, wir waren uns jetzt dreimal eigentlich einig, auch wenn Boris Becker jetzt nicht mein Superfavorite ist, aber wir haben jetzt tatsächlich drei Sachen vorgestellt, die wir alle drei gleichermaßen gut finden. Ich habe ein ganz wohliges Gefühl hier gerade in dieser Runde. Ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber ich glaube, das wird nicht gehen, weil jetzt kommen unsere Screenshots.
Ja, genau. Ich habe ja heute am Anfang schon mal gesagt, Jan hatte gesagt, lass uns doch das wieder als Überraschung machen, dann mit den Screenshots. Wir sind ja dann auch immer selber überrascht von dem, was der andere sagt. Ich dachte so, lass uns heute einmal das anders machen, dass wir am Anfang schon vorstellen, welche Screenshots wir machen. Aber wir haben ja jetzt so eine schöne Tradition. Schreibt uns doch mal an die Mailadresse fernsehpodcast@web.de, ob ihr das gut findet, wenn ihr am Anfang der Sendung schon erfahrt, welche Screenshots am Ende kommen. Wir hatten ja letztens mal bei der Stallone-Serie hatten wir auch schon eine Frage gestellt, da kamen auch ein paar Zuschriften, weil ich gesagt habe, hier gibt's Native Speaker bei euch, Dylan's gone public, was heißt das? Und da habe ich verschiedene Antworten bekommen und ein Hörer, Grüße gehen raus an Peter, hat sich da besonders reingekniet, der hat gesagt, going public heißt, kann im Englischen nur eine Sache bedeuten, das heißt an die Börse gehen. Es gibt keine Zweitbedeutung. Also Dylan geht an die Börse und er war der Meinung, dass sein Label irgendwann an die Börse gegangen ist und das war für den Tulsa King sozusagen neu. Kleiner Exkurs. Schreibt uns an fernsehpodcast@web.de, ob ihr es gut findet, wenn wir die Screenshots am Anfang verraten. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder Spotify einfach mal eine schöne Bewertung hinterlasst. Das hilft unserem Sponsoren und werbefreien Podcast ein wenig weiter. Und damit starten wir in unsere heutigen Screenshots. Willst du loslegen, Jan? Ich habe jetzt so lange geredet.
Naturgemäß lege ich immer los. Ich weiß auch immer nicht, ob ich positiv oder negativ zuerst. Ich finde ja immer geiler negativ, weil ich gerne rumpeste.
Ja.
Ich fange trotzdem mit positiv an, wo wir jetzt schon so positiv waren. Weiß aber auch, dass du da einen anderen Blick drauf
hast. Das hätte mein negativer sein können.
Siehst du, vielleicht ja. Das heißt, A Town Called Malice ist eine achteilige Serie, die seit Mittwoch, glaube ich, oder sowas auf Sky läuft, also ist relativ frisch angelaufen und es ist so eine Art Retro-Neo-Western über eine Londoner Gang Anfang der 80er Jahre, die chronisch erfolglos ist und auch in so einer abschließenden Schlacht mit einer anderen Gang richtig einstecken muss und am Boden liegt und die Möglichkeit bekommt, nach Spanien zu gehen, beziehungsweise an die Costa del Sol. Zuerst gehen nur zwei, die halt fliehen.
In den 80ern, ne?
Anfang hast du das
schon
80er?
Erwähnt?
Ja, ja. Ja. Mhm. Die müssen dahin fliehen, weil ein Polizist nach dieser ganzen Geschichte im Sterben liegt und fliehen dahin mit seiner Freundin, die er frisch bekommen hat, also ein Familienmitglied. Und der Rest der Familie folgt denen irgendwann und man sieht denen dabei zu, wie die sozusagen so eine Zweitdynastie in Spanien, also an der spanischen Küste, aufbauen. Und ich finde, das ist eine Serie, die ist so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig aufgebaut.
Ja, also ich bin kein großer Guy Ritchie-Fan. Das
keiner.
Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich von der prätentiösen Machart dieser Erzählung, ich habe eine Folge gesehen, ziemlich genervt.
Okay, ja, nee, ich liebe Guy Ritchie und ich finde, das sind sensationelle Bilder, es gibt sensationelle Frauenfiguren. Und das Ganze, was es nochmals besonders macht, ist die sensationelle Musik, weil diese Serie ist aufgebaut wie ein Musical. Allerdings nicht im Sinne davon, dass die Leute ständig anfangen zu singen, sondern dass es so Musik aus den 80ern, also emblematische Musik, nicht unbedingt die Hit-Hits, aber so emblematische Musik aus den 80ern gibt. Und die ProtagonistInnen sitzen dann manchmal dabei und singen die mit. Und zwar so, wie Menschen Musik manchmal mitsingen. Und dann irgendjemand macht halt irgendwie den Eindruck, als wenn ihm das Lied auf den Sack geht, aber dann singt er doch mit und sowas. Und dann sitzen sie manchmal am Strand, singen mit. Manchmal sitzen sie irgendwie, laufen sie durch die Straßen, singen mit. Und das macht das Ganze zu einem Musical, der ein bisschen manieriert, so mit Splitscreens arbeitet manchmal und ein bisschen mit Tarantino-esken drastischen Splatter-Szenen und so. Aber ich fand die richtig, richtig unterhaltsam und sehr, sehr gut, die Serie.
Okay, also ich habe, für mich war es irgendwie eine hingerotzte Gangster-Serie, die voll auf den Retro-Aspekt setzt, also über diese 80er-Jahre-Ästhetik, und also so Song-Exploitation betreibt. Mich haben die Figuren irgendwie genervt. Aber sie ist auch sehr britisch, das ist schon recht. Also wenn man so auf klassische Britstoffe steht und auch so Dialekte und so, Straßenenglisch, da kriegt man da irgendwie einige. Irgendjemand hat gesagt, es ist ein bisschen wie Peaky Blinders, irgendwie 20er Jahre spielt das, glaube ich, ne?
Oder ja.
Jahrhundertwende, ja, ja, ja. 20er Jahre. Ich glaube, Peaky Blinders ist noch ein bisschen hochwertiger. Für mich war es nichts, aber ich glaube, wenn ihr in der Town Court Mendes mal kurz reinguckt, eine Viertelstunde, 20 Minuten, wisst ihr schon relativ, ob ihr eher Team Jan seid oder Team Erik. Wobei, ich habe ja immer dieses Ding, dass ich mit ersten Folgen Probleme habe und dann später es doch gut finde. Bin ja nicht über die erste hinausgekommen. Ändert sich da noch was oder bleibt es in dieser Tonalität?
Ich fand schon in der ersten gut und ich finde es aber tatsächlich, es entwickelt ein Panoptikum und es wird eine Welt eröffnet, die am Anfang noch sehr eng ist. Am Anfang spielt es halt in London in so einem dreckigen Viertel und siedelt dann über nach Spanien, aber auch nur auf so eine Feriensiedlung und dieser Kosmos wird permanent erweitert und das macht, also ich finde, das ist eine gute Erweiterung und es gewinnt mit den Folgen dazu, aber ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn ich sage,
ist das ein interessanter Plot, weil ich habe ein paar englische Kritiken gelesen, also so richtig gefeiert wurde die Serie von niemandem, glaube ich.
Ich wollte sie jetzt auch nicht, vielleicht klang ich sehr, sehr positiv, ich wollte sie auch nicht feiern, ja. Sowas, aber der Plot ist, das ist jetzt nicht die Neuerfindung des Krimi-Plots.
Man hat das alles schon mal gesehen, ne?
Es ist alles nicht super neu, ja. Aber ich finde es in der ästhetischen Aufarbeitung so gelungen, dass ich richtig gut unterhalten worden bin davon und das ist, viel mehr kann ich manchmal nicht erwarten von einer Gangster-Serie.
Ja. Also, ich glaube, wir haben in kurzen Minuten einen Eindruck vermittelt.
Genau. Wir wollen ja auch gar nicht so lange diskutieren über unsere Screenshots, sondern
eine andere Serie. Ich bin ja nicht so in dem binären Tennis von Boris Becker unterwegs. Ich bin ja nicht immer so ganz klar negativ oder positiv, aber sagen wir mal so, wir starten, weil mein zweiter Screenshot ist sehr, sehr positiv, starten mal mit dem etwas eher negativen. Das ist eine Serie, wo wir auch überlegt hatten, da ein großes Thema draus zu machen. Das ist die Netflix-Serie Transatlantic von Anna Winger, wo ich tatsächlich eine Folge gesehen habe, nur deswegen machen wir sie auch nur als Screenshot. Anna Winger ist die sehr sympathisch, ich habe sie mal getroffen, ganz tolle Frau, Macherin von Deutschland 83, diese auch Retro-Agentenserie und vor allem natürlich Unorthodox, das war ein internationaler Erfolg für sie, eine Amerikanerin, die schon lange in Deutschland lebt. Sie hat jetzt sozusagen eine rein internationale Netflix-Serie bekommen, Transatlantic, die erzählt von dem historisch tatsächlich existenten Emergency Rescue Committee. Das ist eine Organisation, eine Geheimorganisation, die praktisch während des Zweiten Weltkrieges 1940, 1941 mehr als 2000 Menschen, darunter sehr, sehr viele prominente Künstler, die Flucht aus Südfrankreich, aus Marseille in die USA vor den Nazis ermöglicht hat. Und ich fand, das klang nach einer sehr, sehr interessanten Serie. Die ist seit 7.4. auch komplett bei Netflix vorhanden. Und ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, oh, das hört sich alles, alle Zutaten hören sich sehr, sehr gut an. Vor allem auch, weil eine der Hauptfiguren, eine amerikanische Millionärin oder Milliardärstochter, Mary Jane Gould, gespielt wird von Gillian Jacobs, die ich unfassbar gerne mag, seit sie 3 Staffeln Love in dieser fantastischen Netflix Dramedy, kann man da auch sagen, Love gespielt hat. Also falls ihr die noch nicht kennt.
Tolle Serie.
Ich habe schon 1000 Mal darauf hingewiesen.
Ja.
Love bei Netflix, und sie war die grandiose weibliche Hauptfigur. Obwohl sie eine Hauptrolle spielt, ich bin mit Transatlantic in dieser einen Folge sowas von nicht warm geworden, dass ich nicht weiter gucken konnte. Und du hast, glaube ich, 2 Folgen gesehen.
Nein, ich habe viel mehr gesehen.
Ach, du hast sogar mehr gesehen?
Ja, ich habe mehr gesehen. Ich habe auch mit Anna Winger gesprochen.
Ja.
Kurzer Einspruch. Sie hat gesagt, es ist eine deutsche Serie.
Okay.
Also sie hat es wirklich, hat es betont, es ist eine deutsche Serie mit internationalem Cast und ihrem Team, das aus mehreren Ländern kommt. Das ist eine deutsche Serie. Mir geht's genauso. Ich habe auch gefremdelt. Also ich will das, wir wollten ja bei den Screenshots gar nicht so in die Tiefe gehen, aber es ist mir ist diese Verbindung zwischen Emotionalität und Politik, die ist mir manchmal zu gewollt und die wird dabei oftmals nicht hergestellt.
Liebesgeschichten sind ein bisschen soapy, ne?
Ja, genau. Es ist alles so. Sie wollte halt, geht ihr darum, hier eine Emotionalität darzustellen. Sie wollte die Menschlichkeit innerhalb dieses unmenschlichen Systems und warum Menschen so agieren, wie sie agieren, obwohl ihnen selber dafür Verhaftung und Tod drohen und so weiter. Das war ihr wichtig. Ich finde, dass das eine geht zu Lasten des anderen und dadurch hat keins von beiden so einen richtigen Anker in mein Herz und in meinen Kopf gefunden.
Also es gibt wohl, du sagtest, deutsche Serie, die haben ja dieses Committee, hat ja vor allem irgendwie Künstler sozusagen ausgeschleust, aber auch ganz normale Menschen. Da gibt es relativ prominente Besetzungen.
Richtig. Zum Beispiel prominente.
Moritz Bleibtreu spielt Walter Benjamin, Alexander Fehling spielt Max Ernst. Sie ist auch sehr schön ausgestattet und schön anzugucken, aber irgendwie, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum langweilt mich die Serie so sehr? Hast du es rausgefunden?
Nee, aber ich glaube, also wenn ich das nicht schon gesagt habe, so, weil ich diese Verbindung nicht herstellen konnte zwischen Thema und Emotionalisierung.
Mhm.
So, das hat mich nicht ergriffen. Und es war so, es ist auch ein bisschen humorvoll gemacht und ich glaube, dieser Humor, der da drin steht, der rappelt manchmal so da rein, dass er mich eher stört als aufhält.
Ja.
Es ist eine souveräne Serie, so, die macht so Historytainment mit großem Man und Material Power. Das ist alles schon sehr, das ist alles schon professionell gemacht, sowas, aber an
bei mir catcht nicht einen an. Irgendwie emotional das nicht.
Mit
der Serie fehlt so ein bisschen das Besondere, was einen reinzieht.
Ja, die Süddeutsche hat's extrem gefeiert. Die hat gesagt, genau das, was bei mir nicht angedockt hat, das muss bei der Person, die das gesehen hat, extrem angedockt haben. Von daher ist es vielleicht auch einfach unser Ding von
uns. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen quer gelesen. Viele Kritiken gehen so ein bisschen in die Richtung, in der wir auch argumentieren.
Okay.
Also ich glaube, viele sind so. Klar, bei dem Thema, man möchte auch der sympathischen Anna Winger und der so einer deutschen internationalen Netflix-Produktion auch nicht in die Parade fahren. Sie ist ja auch nicht schlecht gemacht. Sie hat ein tolle Story eigentlich. Ne? Also dieses Rescue Committee kennt, glaube ich, kaum jemand. Und das ist so ein bisschen so ein unbekannter, so ein Blindspot in der Geschichte.
Ich glaube, Leute vom Fach kennen das sehr genau.
Vom Fach natürlich, klar. Ja. Aber ich glaube, viele so normal. Also es ist eigentlich ein super Serienstoff.
Mhm.
Aber irgendwie ist es so ein bisschen schal geworden. Ihr könnt euch selbst überzeugen davon, ob ihr anders denkt, ist bei Netflix komplett verfügbar. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu deinem zweiten
Screenshot. Ja, zu meinem Negativen. Dann können wir mit deinem Positiven abschließen.
Ja, das ist doch eine tolle, runde Sache, so, ne?
Ja. Mein negativer Screenshot ist Raue Restaurant Retter, läuft bei RTL.
Haben sie das DR weggelassen?
Ja, ich glaube, es ist ohne Artikel. Und ich habe mit Tim Rau und seiner Frau Katharina gesprochen, die beide so die Protagonistin sind, die durch Restaurants gucken, die dringend Sanierungs- oder Überarbeitungsbedürfnis.
Also es ist der klassische Rachte-Restaurant-Tester, genau. Beziehungsweise Rosinenstoff.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja.
Ein Help-Format in der Gastronomie.
Genau, sie haben beide im Gespräch darauf insistiert, dass das bis auf diese Namensähnlichkeit nichts mit dem zu tun hat. Aber sorry, lieber Tim, sorry, liebe Katharina, es hat zu 100% mit nichts anderem zu tun. Es ist zu 100% diese Serie, die ja damals tatsächlich Fernsehgeschichte geschrieben hat, damals Rachter Restaurant-Tester war ein großes Ding damals, hat mitverantwortlich für den Kochboom auch in Deutschland, mitverantwortlich dafür, dass die Menschen in Deutschland wieder bewusster gekocht, angefangen bewusster zu kochen. Also dem ist großer Dank, sollte großer Dank zuteil werden. Aber Tim, Katharina, ihr macht nichts anderes als das. Selbst wenn da ab und zu kleine Gadgets anders sind und sowas, das ist 1:1 abgeklatscht.
Ja, aber also ich fand ja sowohl bei Rach, den ich auch ein paar Mal getroffen habe, als auch bei Rosin, der das ja mittlerweile viel länger macht, das Format, als der Rach damals. Rosin macht es ja schon fast 20 Jahre oder 15 Jahre. Die leben ja ganz, ganz stark von den Persönlichkeiten. Also der Rach war oder ist ein sehr spezieller Typ, der Rosin ist ein sehr spezieller Typ. Und diese Begegnungen mit diesen in Not geratenen Gastronomen, die leben halt ganz stark von dieser persönlichen Dynamik. Mhm. Ich habe den Raue auch mal irgendwann gesprochen, aber es war auch nur am Telefon. Wie macht sich denn der Raue oder seine Frau, ich weiß nicht, was die da für eine Rolle übernimmt, als Typ? Weil ich finde, ohne Typ geht das Format nicht.
Ich hab nur eine Folge gesehen, auch erst nachdem ich mit ihnen gesprochen habe darüber. Das ließ sich nicht anders einrichten. Ich finde ihn, er ist auch nicht uncharismatisch, der Rauer, er hat aber nicht diese Ausstrahlung und auch nicht dieses Selbstbewusstsein, in diese Situation reinzugehen, wie damals der Rach oder der Rosin. Aber ich vermag es nicht einzuschätzen nach einer Folge, ob der ein charismatischer Typ ist und ob der dem das Wasser reichen kann. So, ich fand einfach die Konstellation, ich fand es unabhängig davon, ob es besser oder schlechter oder anders ist als, eben nicht anders ist als Rach, der Restauranttester, fand ich halt mit der Prämisse ranzugehen, wir machen was Neues und dann machen wir doch das Gleiche, das fand ich einfach ein bisschen zu billig und deswegen bewerte ich es negativ. Und mich hat es aber auch nicht interessiert.
Was sollte denn das Neue sein? Letzte Frage.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass sie zu zweit sind, glaube ich.
Ah, okay.
So, dass da so eine Frau, dass seine Frau damit mit rumläuft und die vor allem so für die Deko und für die Ästhetik zuständig ist und sowas. Aber darum hat sich halt Rach damals selber gekümmert so ein bisschen oder hat es versucht. Und hatte ja, glaube ich, auch, hat ja auch noch eine Redaktion dahinter gehabt.
Der hat auch immer seine Helfer da am Start.
Ach, genau. Also, sorry, das ist einfach, also, wenn man jetzt gesagt hätte, ey, wir machen das Alte nochmal neu, alles okay, aber zu sagen, wir machen etwas, was ganz was anderes ist, das ist einfach.
Also, dich stört die Mogelpackung.
Mich stört die Mogelpackung. Und dann stört mich aber auch einfach, dass es dann eben Fernsehen aus den frühen Nullern ist und nicht mehr Fernsehen aus den frühen 20ern.
Ich glaube, die erste Folge ist gelaufen und ich kann mich an so eine Schlagzeile erinnern, dass es so mittelmäßig, glaube ich, gelaufen ist.
Ja, also mir ist sie ist ein bisschen egal.
Okay, gut. Ja, dann mache ich den Abbinder und ich glaube, du hast da auch mal reingeguckt. Ich habe relativ spät, weil die Serie Fleischmann is in Trouble läuft schon seit dem 1. März. Es ist eine FX-Serie, also hauseigener Kanal von Disney. Sind alle 8 Episoden, die auch eine sehr unterschiedliche Länge haben, von 43 bis 67 Minuten, sind bei Disney verfügbar. Und ich habe sehr viel gehört über die Serie. Es gab auch Leute, die ganz schrecklich fanden, die vor allem auch mit dem Einstieg, so ein bisschen Tenderhearts-mäßig, weil die erste Folge ist ein bisschen fordernd, ihre Probleme hatten. Und ich muss sagen, ich habe hier die bislang beste Serie des Jahres zusammen vielleicht mit The Last of Us, wobei die Qualitäten da unterschiedlich sind, gesehen. Fleischmann is in Trouble ist nach einem gefeierten Roman von der amerikanischen New York Times, glaube ich, Journalistin Taffy Brodesser-Eggner entstanden. Und diese Taffy Brodesser-Eggner ist auch die Showrunnerin und hat das Drehbuch geschrieben, was ja oft eine ganz gute Prämisse ist. Und erzählt wird, das ist eine Manhattan-Geschichte, erzählt wird von einem Arzt, Anfang 40, Toby Fleischmann, gespielt von Jesse Eisenberg, den wir kennenlernen, nachdem er sich von seiner Frau oder er und seine Ehefrau haben sich nach einer langen Ehe getrennt. Rachel, gespielt von Claire Danes, sie haben 2 Kinder, 9 und 11 Jahre alt. Und ja, sie haben praktisch so ein geteiltes Sorgerecht und wir erleben diesen Arzt, wie er praktisch eher so ein bisschen so ein Woody Allen-hafter, verschrobener, nicht so selbstbewusster Typ, wie er die Welt des Datings praktisch nach seiner langjährigen Beziehung entdeckt und da ziemlich auf den Putz haut. Und auf einmal holt seine Frau die Kinder nicht ab, wie vereinbart, und ist irgendwie verschwunden. Und das ist die Prämisse der Serie. Und darüber tauchen wir in das Leben, in Rückblenden, aber auch wieder in der Gegenwart zurück ein, in das Leben von diesen beiden Protagonisten und erfahren praktisch, wie deren Leben verlaufen ist. Es ist eine Serie über Liebe, über Beziehung, über Enttäuschung, über Midlife-Crisis. Man möchte gar nicht so viel verraten, weil das ist eine Serie über das Leben an sich, wo so zwei Protagonisten um die 40 auf ihr bisheriges Leben zurückführen und zu blicken und so eine Bilanz sozusagen ziehen. Das fängt so ein bisschen an wie so ein Update von Woody Allens 70er-Jahre Manhattan-Komödien über nerdige Männer mit Liebesproblemen. Und das ist auch das, was manche Leute in der ersten Folge gestört hat. Aber das wandelt sich über diese Folgen in so eine multiperspektivische, überraschende und ganz fantastisch getextete und gespielte Serie über Lebensmodelle. Und du hast auch was gesehen davon?
Ich habe die erste Folge gesehen.
Du hast die erste Folge gesehen. Und hier, ich sag dir, das ist der absolute Tender-Hearts-Effekt. Wenn du da dran bleibst, und ich habe die Serie mit meiner Frau gesehen, die durchaus noch einen anderen Geschmack hat, auch als ich, und wir waren beide absolut gebannt und fasziniert von der Serie, weil das geht in Tiefen, in psychologische Tiefen und hat trotzdem wieder unterhaltsame Aspekte, hat lustige Situationen. Und ich glaube auch, man wird in diesem Jahr vielleicht auch keine besseren Dialoge und klügeren Plots mehr sehen als in Fleischmann is in Trouble. Also das ist für mich wirklich ein ganz, ganz sicherer Kandidat für die Jahrestop 10 und auch für diverse Serienpreise. Und die vorletzte Folge, falls ihr die Serie schon gesehen habt, betitelt Me Time, ist vielleicht mit die bewegendste Serienfolge, die ich gesehen habe. Zusammen mit der Last of Us-Folge über die beiden Männer auf der Farm, ja.
Okay.
Über die auch im Internet ja immer diskutiert wird.
Du haust ja in die Folgen, ja.
Vielleicht die beste Serienfolge des Jahres.
Okay. Ne? Gut, dann bin ich gespannt.
Also, Fleischmann is in Trouble ist ein absolutes Muss. Ich finde, das ist eine Serie, die man dieses Jahr gesehen haben muss. Und man muss vielleicht auch hier über die erste Folge, die den einen oder anderen nerven könnte, ein bisschen hinwegsehen. Du hast schon deine Zettel zusammengeknüllt, du bist
ja, ich hab schon Mantel
gedanklich
an.
Abgeschaltet.
Nee, ich habe hier nichts mehr draufstehen. Ich habe okay. ja nur einen Zettel hier, aber da steht nichts mehr drauf.
Ein Mann des schmalen Equipments. Ich habe hier 5 Zettel heute gehabt.
Ja, aber dafür bist du auch einfach oftmals viel besser vorbereitet. Ja,
das sagst du immer, du brauchst keinen Minderwertigkeitskomplex.
Nein.
Du hast doch auch
Imposter-Syndrom, nenne ich das. Ich lerne langsam erkennen, dass vieles an mir nur Blenderei ist. Aber nein, du bist ja, wenn man dich dann nachfragt, was der Regisseur oder die Drehbuchautorin schon im Petto hatte, dann bist du ja auch immer
und ich mir dabei. Ist auch ausnahmsweise mal Sideways eingefallen.
Als Sideways?
Ja, aber das habe ich hier nicht auf dem Zettel stehen gehabt. Dafür ist es mir nicht eingefallen. Es gab ja mal diese tolle schwedische Serie über Liebe zu Androiden, die so ein bisschen die erste Serie war, bevor dann irgendwie Ex Machina.
True Humans?
So. True Humans, genau, ja. Das wollte ich noch erwähnen, das hatte ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, da gab es dann später, glaube ich, auch ein englisches HBO Remake, was ich nicht gesehen habe, aber das fand ich auch schon eine ganz
faszinierende Serie. Aber die ist dystopischer auf jeden Fall, da geht alles schief. Da geht alles schief.
Aber es ist ein tolles Sujet einfach, ja, dieses Humanoide.
Das wird uns noch Sujet weiter verfolgen. Nicht, mit Tenderhearts nicht beendet, nehme ich mal an.
Beendet ist damit unsere Sendung. Ja, da ist nochmal ein Delling zum Schluss. Und liebe Leute, wir hören uns auch jetzt wieder erst in 3 Wochen wieder. Das wäre dann Freitag, der 5. Mai. 5.5. kann man sich ganz gut merken. Momentan schaffen wir es einfach nicht so intensiv auf die Serienlandschaft zu blicken oder Fernseh- und Streaminglandschaft. Alle 14 Tage, wir müssen leider zwischendurch auch noch ein bisschen Geld verdienen, aber wir versuchen dann am 5.5. auch wieder das, was die letzten 3 Wochen war und die beziehungsweise letzte Zeit waren, was in Zukunft kommt, für euch abzudecken.
Wir kuratieren euch das Leben neu.
Wir kuratieren euer Serien- und Fernsehschauen. Gerne machen wir das für euch. In diesem Sinne, lieber Jan.
Lieber Erik.
Sagen wir Tschüss für heute. Ne?
Wir freuen uns auf euch.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.